Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Heute und morgen müssen wir mit Blick in den Katechismus auch mal wieder auf ein nicht ganz angenehmes Thema schauen. Das würde man sich gerne ersparen, wie so vieles im menschlichen Leben, aber das menschliche Leben ist eben vielschichtig. Es ist schlicht und ergreifend kein Ponyhof und manche Dinge im Katechismus darf man eben auch nicht überlesen. Einer dieser Punkte, die man im Katechismus nicht überlesen oder nicht einfach weiterblättern sollte, ist das ganze Thema Euthanasie, Sterbehilfe. Das ist gerade mit dem medizinisch-technischen Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte ein akutes Thema, gerade für die katholische Kirche, für katholische Christen geworden. Nicht einfach, und es wird ein immer größeres Thema, gerade wenn man sich die Gesetzgebungen in Europa da anschaut. Das ist nicht ganz einfach. Deswegen sollte man wissen, was die katholische Kirche, was der katholische Katechismus dazu sagt. Da sollte man als Katholikin, als Katholik durchaus ein bisschen wenigstens die Basics wissen. Deswegen schauen wir da heute und morgen auf dieses Thema mit einem Mann, der sich damit viel beschäftigt hat, der sich damit auskennt, dazu auch publiziert hat, der Philosoph, Blogger und Tagespostredakteur Dr. Josef Bordert. Heute und morgen Gedanken von ihm dazu. Wir schauen zunächst mal in den Katechismus. Was sagt er zu diesem sensiblen und schwierigen Thema Sterbehilfe? Zunächst mal, dass das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, die direkte Euthanasie, die direkte aktive Sterbehilfe verbietet. Worin besteht die? Die besteht darin, dass man durch eine Tat oder die Unterlassung einer geschuldeten Handlung dem Leben behinderter, kranker oder sterbender Menschen ein Ende setzt. Und gleich darauf fragt der Katechismus, was denn jetzt gestattet ist, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht. Da schreibt die Kirche, die Pflege, die man gewöhnlich einer kranken Person schuldet, darf nicht abgebrochen werden. Erlaubt hingegen sind die Verwendung schmerzlindernder Mittel. Und das müssen dann Mittel sein, die nicht auf den Tod abzielen. Und erlaubt ist außerdem der Verzicht auf die Anwendung medizinischer Verfahren, die in keinem Verhältnis stehen, die einfach unverhältnismäßig sind. Auf die darf man verzichten. Und medizinische Verfahren, bei denen es schlicht keine begründete Hoffnung auf einen positiven Ausgang gibt. Soweit also der Katechismus der katholischen Kirche in einer ersten Bestandsaufnahme. Das wird jetzt in dieser Sendung nochmal genauer angeschaut. Heute in einem ersten Teil dazu nun Ausführungen hier im Katechismus von Dr. Josef Bordert.
Von der Selbstbestimmung zur Fremdbestimmung. Einige Anmerkungen zur Sterbehilfe. Zunächst ist es wichtig, dort zu differenzieren, wo allzu schnell eine unübersichtliche Konzeptualisierung dadurch entsteht, dass Unterschiedliches in einen Topf geworfen und miteinander verrührt wird. Wir müssen schauen, was heißt sterben und was heißt helfen. Sterbehilfe ist ein Wort, das sich wunderbar zur Täuschung über das Wesen des damit bezeichneten Vorgangs eignet. So liest man in den Debatten immer wieder, es solle keinem Arzt oder Angehörigen verwehrt werden, beim Sterben zu helfen. Richtig, wie könnte das auch? Doch darum geht es ja bei der diskutierten Sterbehilfe gar nicht. Gemeint ist nämlich keine Hilfe beim Sterben, sondern eine Hilfe zum Sterben. Das entspricht der Differenz von an der Hand einer Person sterben, das ist wahrhaft eine Hilfe beim Sterben, und durch die Hand einer Person sterben, das ist je nach Ausführung entweder Beihilfe zur Selbsttötung oder aktive Sterbehilfe, in jedem Fall Hilfe zum Sterben. Oder, um es mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler zu sagen, der Mensch sollte an der Hand, nicht durch die Hand der Angehörigen sterben. Das macht die Würde seines Lebens im Sterben aus. Wir müssen ebenfalls unterscheiden zwischen töten und sterben lassen. Es müsste zwischen den Tod herbeiführen und den Tod nicht länger hinauszögern. Also zwischen töten und sterben lassen unterschieden werden. Auch wenn es in der Konsequenz langfristig dasselbe ist, ob man einen 35-jährigen Mann erschießt oder eben 50 oder 60 Jahre wartet, bis er von selbst stirbt, beurteilen wir Erschießen und Warten rechtlich unterschiedlich, weil wir ethisch einen prinzipiellen Unterschied zwischen Handlung und Unterlassung machen, der sich auf die moralische und dann auch rechtliche Beurteilung unseres Verhaltens auswirkt. Das ist trivial, wie wir an diesem Beispiel erkennen. Man muss es sich aber für die Sterbehilfedebatte noch einmal so klar vor Augen führen. Schmerz und Leid. Dazwischen besteht ein Unterschied. Der Schmerz kann behandelt werden, sodass das Leid keine zwingende Folge des Schmerzes und schon gar nicht dessen Synonym ist. So wie schließlich zwischen Mensch und Tier müssen wir, was die Begriffe Schmerz und Leid betrifft, unterscheiden. Das Tier leidet trostlos. Der Mensch hat das Talent zur Hoffnung. Das als Vorbemerkungen. Ich komme nun zu den Formen der Sterbehilfe, zu den aktivischen und den passivischen. Bei den aktivischen Formen der Sterbehilfe handelt es sich um Handlungen, die dazu führen, dass ein Mensch getötet wird. Sie haben entweder unmittelbar dieses Ziel, das wäre die aktive Sterbehilfe als Töten auf Verlangen, unterstützen dieses Ziel, das wäre die Beihilfe zur Selbsttötung, oder nehmen es zumindest billigend in Kauf, das wäre die indirekte Sterbehilfe. Zunächst zur aktiven Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe meint Töten auf Verlangen bzw. nach mutmaßlichem Willen durch aktive Intervention mit dem Ziel, unmittelbar und direkt den Tod eines Menschen herbeizuführen. Aktive Sterbehilfe ist weltweit überhaupt nur in den Niederlanden, in Belgien, in Luxemburg und im US-Bundesstaat Oregon erlaubt. In Deutschland ist sie verboten. Das ist § 216 StGB. Das nächste wäre die Beihilfe zur Selbsttötung. Beihilfe zur Selbsttötung oder auch assistierter Suizid liegt vor, wenn man Mittel und Wege organisiert, aufgrund derer sich ein Mensch das Leben nehmen kann. Entscheidend ist, dass der Suizid als eigenständige Handlung eine Tatherrschaft des Suizidalen zeigt. Dann ist seine Handlung die vorsätzliche Haupttat, die an sich nicht strafbar ist, also auch nicht die Beihilfe dazu. In Deutschland ist es erlaubt, sich umzubringen, weil keine Rechtspflicht besteht, am Leben zu bleiben. Es ist vielleicht das Thema, an dem sich das positive Recht am weitesten vom Naturrecht entfernt hat, denn moralisch steht der Suizid sehr wohl in der Kritik, nicht nur in weiten Bereichen der philosophischen Ethik, in der christlichen Moraltheologie oder auch im Islam, sondern auch im Empfinden vieler Menschen. Beihilfe zur Selbsttötung ist auch aus anderem Grunde alles andere als harmlos. Die Grenze zur aktiven Sterbehilfe ist fließend. Die Tat muss eigenständig, vorsätzlich, wissentlich und willentlich vollzogen werden als selbstbestimmte Handlung in Freiheit. Und genau hier liegt das praktische wie theoretische Problem, wie ich später noch ausführen werde. Robert Spähmann sieht in der Suizidbeihilfe eine Einbruchstelle für die eigentliche aktive Sterbehilfe. Zitat: Solange Selbstmord eine tolerierte, aber gesellschaftlich geächtete Handlung ist, bleibt das Problem der Beihilfe marginal. Im Zusammenhang mit der Euthanasiebewegung wird die deutsche Rechtsbestimmung jedoch zu einer gefährlichen Einbruchstelle. Als Robert Spähmann dies schrieb, bestand die deutsche Rechtsbestimmung in der Nichtregelung dieser Frage. Mittlerweile gibt es eine Regelung seit 2015, die die Beihilfe zur Selbsttötung unter bestimmten Umständen erlaubt. Ganz praktisch tritt hier die Uneindeutigkeit der Grenzziehung zutage. Was passiert, wenn der Suizid zu misslingen droht? Was tun mit Menschen, die körperlich oder geistig nicht mehr in der Lage sind, den Suizid vollständig selbst zu vollziehen, weil sie etwa gelähmt oder dement sind? Jedes Nachhelfen bei der Tat selbst soll ja verboten bleiben und müsste folgerichtig als Totschlag oder Mord verfolgt werden. Schon aus Gründen der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung wäre die aktive Sterbehilfe der nächste logische Schritt. Schon deshalb ist beim Thema Sterbebeihilfe höchste Wachsamkeit und Vorsicht geboten. Wer hier einen Riesenunterschied zwischen dem einen und dem anderen markiert, ist entweder mit praktischen Fragen nicht vertraut oder will die hohe Wahrscheinlichkeit, mit der wir uns auf eine sehr rutschige, schiefe Ebene begeben, aus taktischen Gründen im Diskurs ausgeblendet wissen, will vielleicht gar die Gefahr verharmlosen, um den assistierten Suizid gezielt als Einfallstor für aktive Sterbehilfe zu benutzen. Bei dem zu erwartenden Anstieg an Demenzerkrankungen in den nächsten 30 Jahren ist ohnehin klar, dass die Beihilfe zur Selbsttötung nur ein Zwischenschritt ist. Der Weg wird weitergegangen werden mit dem Argument, dass es auf den technischen Vollzug nur formal, aber nicht materiell ankommt. Und wissen Sie was? Diese Haltung ist nicht von der Hand zu weisen und sollte daher jetzt dazu führen, dass wir zur Sterbebeihilfe entschieden Nein sagen. Kurz noch zur indirekten Sterbehilfe. Die indirekte Sterbehilfe ist eine Handlung, die ohne entsprechende Intention den Tod eines Menschen herbeiführt, zum Beispiel durch eine hohe Dosierung von Medikamenten, deren Gabe angezeigt ist. Indirekt ist sie, weil und soweit es an Tötungsabsicht fehlt. Aktivisch bleibt sie, weil und soweit sie eine Handlung darstellt, die sich auf den Menschen und sein Leben bezieht. Ich komme nun zu den passivischen Formen der Sterbehilfe. Passivische Formen der Sterbehilfe zeichnen sich durch Unterlassungen aus, die dazu führen, dass ein Mensch stirbt. Es handelt sich um ein Sterbenlassen auf Verlangen bzw. nach mutmaßlichem Willen, etwa durch Einstellen lebensverlängernder Maßnahmen. Der Handelnde bleibt passiv. Das bedeutet, er handelt gerade nicht, er unterlässt das Handeln, soweit dieses eben nicht geboten ist. Passive Sterbehilfe kann unter Umständen erlaubt sein. Die aktive Sterbehilfe ist es nie. Die katholische Kirche differenziert hier nachvollziehbar. Die Kongregation für die Glaubenslehre hat zum Thema Euthanasie bereits 1980 eine Erklärung abgegeben, aus der eindeutig hervorgeht, dass die Fälle zu unterscheiden sind und der Abbruch von Therapien bei offenkundiger Aussichtslosigkeit ebenso erlaubt ist wie das Beschränken auf bestimmte Therapien, auch wenn es weitere medizinische Möglichkeiten gäbe. Der heilige Johannes Paul II. Erklärte 2002 in diesem Zusammenhang, Zitat, die Komplexität des Menschen fordert bei der Verabreichung der notwendigen Heilmethoden, dass man nicht nur seinen Körper berücksichtigt, sondern auch seinen Geist. Es wäre anmaßend, allein auf die Technik zu setzen. Und in dieser Sicht würde sich eine Intensivmedizin um jeden Preis bis zum letzten schließlich nicht nur als unnütz erweisen. Sie würde auch nicht völlig den Kranken respektieren, der nun an sein Ende gelangt ist. Zitat Ende. Das bedeutet, so wie es nicht der Würde des Menschen entspricht, vor der Zeit getötet zu werden, so entspricht es auch nicht seiner Würde, wenn er als biologisches System über seine Zeit hinaus am Leben, in Anführungsstrichen Leben, gehalten wird. Denn der Mensch ist mehr als sein Körper und das Leben mehr als biologische Existenz. Es kann Situationen geben, in denen es gerade die Würde des Menschen ausmacht, wenn man ihn sterben lässt, also, wenn man so will, passive Sterbehilfe leistet. Aber davon ist jede Form von Tötung, auch Tötung auf Verlangen, aktive Sterbehilfe, aber auch die Selbsttötung und damit auch die Beihilfe zur Selbsttötung als weitere aktivische Formen der Sterbehilfe abzugrenzen. Denn durch Handeln erreichte Lebensverkürzung ist zumindest moralisch grundsätzlich etwas völlig anderes als durch Unterlassen nicht erreichte Lebensverlängerung, weil beiden Dingen eine ganz unterschiedliche Intention zugrunde liegt, auch im Verhältnis des Menschen zu Gott. Als Tempel des Heiligen Geistes, wie es im Korintherbrief steht, verstanden sollte dem Körper des Menschen mit Hochachtung begegnet, seine Gesunderhaltung gefördert und seine Lebensdauer auf diese Weise maximiert werden, aber eben nicht um jeden Preis. Die Seele ist wichtiger als der Körper. Wenn es Zeit ist für den Heimgang, muss man auch loslassen können. Ein Grenzfall ist die Verabreichung von lebensverkürzenden Medikamenten, mit der aber nicht das Ziel Lebensverkürzung, das wäre ja dann Tötung, sondern Leidminderung verbunden ist, also der Fall von indirekter Sterbehilfe. Hier ist genau zu prüfen, vor allem vor dem eigenen Gewissen, welche Absicht man wirklich hat, wenn man handelt. Entscheidend ist aber, dass man handelt, dass also eine aktivisch bestimmte Form der Sterbehilfe gegeben ist. Diese kann nie erzwungen werden, da nur Unterlassungen absolut geboten werden können. Der Katechismus der katholischen Kirche wägt hier sorgsam ab. Unter Nummer 2279 lesen wir, Zitat, selbst wenn voraussichtlich der Tod unmittelbar bevorsteht, darf die Pflege, die man für gewöhnlich einem kranken Menschen schuldet, nicht abgebrochen werden. Schmerzlindernde Mittel zu verwenden, um die Leiden des Sterbenden zu erleichtern, selbst auf die Gefahr hin sein Leben abzukürzen, kann sittlich der Menschenwürde entsprechen, falls der Tod weder als Ziel noch als Mittel gewollt, sondern bloß als unvermeidbar vorausgesehen und in Kauf genommen wird. Die Betreuung des Sterbenden ist eine vorbildliche Form selbstloser Nächstenliebe. Sie soll aus diesem Grund gefördert werden. Zitat Ende. Fest steht, in Fällen von passiver und indirekter Sterbehilfe findet eine Güterabwägung statt, die sich für Fälle aktiver Sterbehilfe von vornherein verbietet. Zu dieser Güterabwägung heißt es in der Informationsbroschüre »Sterben in Würde, worum geht es eigentlich?« von 2014, Zitat, Anfang und Ende des Lebens sind der Verfügung des Menschen entzogen. Das bedeutet, dass der Tod nicht herbeigeführt, wohl aber zugelassen werden darf. Gottes Geschöpf zu sein bedeutet nicht, dass Menschen im Hinblick auf den Tod gar nicht handeln dürfen. Es ist richtig, Möglichkeiten zu ergreifen, um die letzte Phase des Lebens erträglich zu gestalten. Dazu gehören Sterbende schmerztherapeutisch zu versorgen, ihnen bestmögliche Pflege zuteilwerden zu lassen und den Tod nicht durch eine Behandlung im Übermaß hinauszuzögern. Insbesondere wenden sich die Kirchen denn auch gegen die aktive Sterbehilfe, also das Töten auf Verlangen, die in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte in Deutschland schon vorkommt, die bestimmte, dem Paradigma der Nichtdiskriminierung folgende, Weiterung einer gesetzlichen Neuregelung bereits antizipiert. In einer gemeinsamen mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland verfassten Stellungnahme mit dem bezeichnenden Titel »Gott ist ein Freund des Lebens« hat die Deutsche Bischofskonferenz 1989 bereits ganz deutlich gesagt, dass es kein Töten auf Verlangen geben kann. Zitat, »Es kann die Situation eintreten, dass ein Mensch sein Leben nicht mehr annehmen und führen möchte, dass ihm der Tod besser zu sein scheint als sein schreckliches Leben.« Ist er zudem in einer hilflosen Lage, so kann es auch dazu kommen, dass er an einen anderen jenes Verlangen, ihn zu töten, stellt. Doch müsste ihm dann nicht, schonend, aber klar, gesagt werden, warum dies sein Verlangen von einem anderen nicht übernehmbar ist? Ein Verzweifelter braucht intensive Zuwendung, um die Wahrheit zu erfahren, dass auch sein Leben nicht sinnlos ist. Zitat Ende. Der Katechismus der katholischen Kirche drückt sich etwas deutlicher aus. Aktive Sterbehilfe ist sittlich unannehmbar, denn, so heißt es unter Nummer 2277, eine Handlung oder eine Unterlassung, die von sich aus oder der Absicht nach den Tod herbeiführt, um dem Schmerz ein Ende zu machen, ist ein Mord, ein schweres Vergehen gegen die Menschenwürde und gegen die Achtung, die man dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, schuldet. Das Fehlurteil, dem man gutgläubig zum Opfer fallen kann, ändert die Natur dieser mörderischen Tat nicht, die stets zu verbieten und auszuschließen ist. Der heilige Johannes Paul II. Bestätigt in seiner Enzyklika Evangelium Vitae von 1995, in Übereinstimmung mit dem Lehramt meiner Vorgänger und in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die Euthanasie eine schwere Verletzung des göttlichen Gesetzes ist, insofern es sich um eine vorsätzliche Tötung einer menschlichen Person handelt, was sittlich nicht zu akzeptieren ist. Diese Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes begründet, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt. So unter Nummer 65 in Evangelium Vitae. In den Niederlanden, einem der ganz wenigen Staaten, in denen die aktive Sterbehilfe erlaubt ist, hat die Bischofskonferenz deutlich, aber vergeblich, gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe protestiert. Zitat, das Ersuchen um aktive Sterbehilfe ist der Versuch, den letzten Gang des Lebens vollständig in die eigene Hand zu nehmen. Dies ist nicht vereinbar mit der Übergabe seiner selbst in die liebende Hand Gottes, wie sie sich in den kirchlichen Sakramenten ausdrückt. Euthanasie ist keine Lösung für das Leiden, sondern eine Auslöschung des leidenden Menschen. Zitat Ende. Ich fasse zusammen. Worum geht es in den Debatten, wenn von Sterbehilfe die Rede ist? Es geht um die aktivische Form der Sterbehilfe. Um ein Eingreifen mit dem Ziel der Tötung eines Menschen. Es geht nicht um die passive Form der Sterbehilfe, um ein Nicht- oder Nicht-Mehr-Eingreifen unter Inkaufnahme eines Sterbens, das früher eintritt als in dem Fall, in dem man alles versucht, was menschlich und technisch möglich ist. Man kann tatsächlich der Ansicht sein, dass die passive Form der Sterbehilfe, das ist Sterben lassen auf Verlangen, erlaubt, die aktive Form der Sterbehilfe, das Töten auf Verlangen und auch die Vorstufe dessen, helfen zu töten auf Verlangen, hingegen verboten sein sollten, weil die gezielte Beendigung menschlichen Lebens ebenso gegen die Würde des Menschen verstößt wie eine Lebensverlängerung um jeden Preis. Gerade in einer hochtechnisierten Medizin ist es möglich, biologische Funktionen durch technische zu ersetzen und so das Leben, das angebliche Leben, erheblich zu verlängern. Der Mensch aber ist mehr als seine Biologie. Das liegt der Haltung der Kirche im Rücken, wenn sie davon spricht, der Tod solle nicht durch eine Behandlung im Übermaß hinausgezögert werden. Wenn wir hierzu den moraltheoretischen Hintergrund der Differenz von Töten und Sterben lassen berücksichtigen, der vom prinzipiellen Unterschied zwischen Handlung und Unterlassung aufgespannt wird, erhalten wir bei Robert Spähmann den entscheidenden Hinweis. Der Philosoph schreibt in seinem Aufsatz »Es gibt kein gutes Töten« von 1997, Zitat, »Der Wert jedes menschlichen Lebens ist zwar inkommensurabel, daher das unbedingte Tötungsverbot«, es gibt aber in moralischer Hinsicht einen Unterschied zwischen Handlungsgeboten und Unterlassungsgeboten. Nur Unterlassungsgebote können unbedingt sein, Handlungsgebote nie. Handlungsgebote unterliegen immer einer Abwägung der Gesamtsituation und dazu gehören auch die zur Verfügung stehenden Mittel. Denn, weiterhin Spähmann, die Medizin kann nicht mehr dem Prinzip folgen, jederzeit jedes menschliche Leben so lange zu erhalten, wie das technisch möglich ist. Sie kann es nicht aus Gründen der Menschenwürde, zu der auch das menschenwürdige Sterben lassen gehört. Das bedeutet konkret, so Spähmann, das ärztliche Berufsethos muss angesichts der ständig wachsenden Möglichkeiten der Medizin Kriterien der Normalität entwickeln, Kriterien für das, was wir jedem Menschen und gerade den Kranken und Alten an Zuwendung, an Pflege, an medizinischer Grundversorgung schulden und für das, was stattdessen abhängig gemacht werden muss von Alter, Heilungsaussicht und persönlichen Umständen. Zitat Ende. Ironischerweise bestärkt die Aufhebung der Differenz zwischen aktivischen und passivischen Formen der Sterbehilfe nach Ansicht Spähmanns nicht den Vorrang der Unterlassung, passive Sterbehilfe, sondern sie erhöht den Druck zu handeln, Beihilfe bzw. aktive Sterbehilfe töten auf Verlangen. Zitat, wer jeden Verzicht auf den Einsatz der äußeren Mittel als Tötung durch Unterlassen brandmarkt, der bereitet, und zwar oft absichtlich, den Weg für das aktive Umbringen. Zitat Ende. Motto, wenn das eine geht, warum dann nicht auch das andere, wenn es doch auf dasselbe hinausläuft? Dass es aber darauf, auf die Folgen allein, nicht ankommt, zumindest nicht in der Ethik und idealerweise dann auch nicht im Recht, muss man für die Debatte wieder stärker betonen.